George Whitefield war einer der größten Prediger der Geschichte der Menschheit. Wo er predigte, brach Erweckung aus. Allerdings hatte George Whitefield auch eine ganze Menge Gegner. Eine Gruppe von Gegnern versammelte sich im sogenannten Hellfire Club, Höllenfeuer-Club. Und sie hatten sich zum Ziel gesetzt, den Dienst von Whitefield zu behindern. Sie verspotteten Whitefield auf der Straße, sie störten seine Versammlungen und sie verleumdeten ihn überall. Eines Tages trafen sie sich in einer Kneipe, um einen Wettbewerb aufzuführen. Wer könnte George Whitefield am besten nachäffen? Der Mann John Thorpe war der Letzte an der Reihe. Er war exzellent im Imitieren. Er verdrehte sogar die Augen, weil Whitefield dafür bekannt war, dass er schielte. Dann schlug Thorpe die Bibel auf, einfach bei einer Stelle, und er las einen Text, um darüber wie Whitefield zu predigen. Und er las die Worte aus Lukas 13, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Er predigte eine Weile und irgendwann setzte er sich hin. Dieser Text durchbohrte sein Herz. John Thorpe bekehrte sich noch in diesem Moment in der Kneipe. Er fand zum lebendigen Glauben an Christus. Er hatte eigentlich den Prediger des Wortes Gottes und das Wort Gottes selbst verlästern wollen, lächerlich machen wollen. Er bekehrte sich völlig ungewollt. Aber er konnte nicht anders, weil er hatte dieses Wort geöffnet und es durchbohrte sein Herz. Der Text sprach zu seinem Herzen und überführte ihn von seiner Sünde. John Thorpe wurde selbst ein Prediger. Er verkündigte das Evangelium überall, weil er selbst am eigenen Leib die wunderbare Wirkungskraft des Wortes Gottes erfahren hatte. Lasst uns beten. Großer Gott, wir staunen über dein Wort. Es hat eine Kraft, die wir nicht fassen können. Eine Kraft, die Leben verändert. Es ist ein Licht, das den Weg leuchtet. Es ist ein Trost in den dunkelsten Stunden. Es ist ein Wort, was Wegweisung gibt und was Veränderung im tiefsten Herzen bewirkt. Ja, was lebendig macht. Ergreife uns durch dein Wort heute, wenn wir es hören. Amen. Unser Predigttext steht in Hebräer 4, die Verse 12 und 13. Hebräer 4, die Verse 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Was für ein Wort, was für ein Text. Und ich bin sicher, dass die meisten von euch ihn kennen. Ja, wahrscheinlich kennen einige von euch diese Worte sogar auswendig, vor allem Hebräer 4, Vers 12. Viele kennen ihn von Postern, von Postkarten, von Kalendern. Aber die wenigsten wissen, warum dieser Vers Hebräer 4, Vers 12 heißt. Weißt du es? Nun, es liegt daran, dass vorher schon 11 andere Verse stehen und dass schon fast 4 Kapitel vorher stehen. Deswegen heißt der 4, Vers 12. Und das ist die kleine Gefahr bei unseren Postern und Postkarten und Kalendern. Wenn wir einen solchen Vers in seinem Kontext betrachten, dann entfaltet er umso mehr die Tiefe, die Bedeutung, die da drin steckt. Und so sind wir dabei, den ganzen Hebräerbrief zu studieren Und wir verstehen, dieser Brief wurde geschrieben an Juden in den 60ern nach Christus. Juden, die das Evangelium gehört hatten, empfangen hatten. Aber nun gab es einige von ihnen, die daran zweifelten, ob es sich wirklich so verhält, ob es wirklich dieser Herr Jesus Christus wert ist, dass ich mein ganzes Leben ihm anvertraue, dass ich auch den Preis bezahle, den es kostet, Jesus nachzufolgen, vor allem in einer damaligen Welt, die in ihrem Umfeld, das geprägt war vom Judentum. Und deshalb richtet der Autor des Hebräerbriefs eine Botschaft an sie und sagt, Jesus Christus ist besser. Besser als das Judentum, besser als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und deshalb verlass ihn nicht. Christus ist besser, deshalb verlass ihn nicht. Und so zeigt der Autor des Hebräerbriefs systematisch auf, wie Christus besser als alles andere ist. Aber zwischendrin in dieser systematischen Lehre kommt er immer wieder zur Anwendung und spricht die Zuhörer an und warnt sie. Ja, er warnt sie dringlich, Jesus Christus nicht zu verlassen. Und wir sind gerade in dem längsten der Warnungsabschnitte des Hebräerbriefs, fast das ganze Kapitel 3 und 4 umfasst dieser. Und wir haben gesehen in Kapitel 3, ab Vers 7, dass er Bezug nimmt auf das Volk Israel in der Wüste. Sie waren Gottes erwähltes Volk und sie hatten so viele Machttaten Gottes erlebt. Aber es hatte sich gezeigt, ihr Glaube war nur oberflächlich, ihr Bekenntnis war nur oberflächlich und nicht tragfähig. Tatsächlich hatten sie ein böses, ungläubiges Herz, was offensichtlich wurde in ihrem Ungehorsam. Und deshalb haben wir letztes Mal gesehen, Kapitel 4, Vers 1 bis 11, dass sie Gottes verheißene Ruhe verpassten, diese Sabbatruhe. Die Ruhe, die Gott jedem Menschen von uns geben möchte, es ist die Fülle der Segnungen Gottes, und zwar die erlebt wird in Gemeinschaft, in ewiger Gemeinschaft mit Gott selbst. Und nun, am Ende dieses Warnungsabschnitts, wirft er also, der Autor, hier eine Frage auf, die er schon diesen ganzen Abschnitt über bewegt hat. Wie steht es mit deinem Glauben? Wie steht es mit dem Glauben der Hebräer, aber auch wie steht es mit dem Glauben eines jeden, der heute dieses Wort hört, der heute Gottes Stimme hört? Ist dein Glaube echt? Ist er lebendig? Erweist er sich als tragfähig und durchhaltend oder nur oberflächlich und geheuchelt? Das ist eine sehr ernste Frage, die er uns stellt. Er fragt uns, erreichst du Gottes Rettungsruhe? Wirst du mit dabei sein? Nun, der Predigttext heute richtet den Blick auf Gottes Wort und er zeigt uns mit Hilfe von Gottes Wort, dass dieses ans Licht bringen wird, was in deinem Herzen ist. Denn wir alle können sehr gute Schauspieler sein, etwas vorgeben zu sein, was wir doch nicht sind. Aber das Wort Gottes ist Gottes Instrument, um aufzudecken, was in unserem tiefsten Herzen ist. Das zeigte der Autor in diesem Abschnitt anhand der Israeliten in der Wüste, auch durch Psalm 95 zur Zeit Davids, wie es da um die Menschen stand. Und nun spricht er uns an, nun spricht er die an, die sich zu Christus bekennen. Und er sagt uns, Gottes Wort kennt dich besser als du selbst. Gottes Wort deckt dein tiefstes Herz auf. Und so ist es ein perfektes Werkzeug der Warnung. Vergiss nicht, Warnung ist ein Werkzeug der Liebe Gottes. Er warnt, weil er uns so sehr liebt und möchte, dass wir uns nicht täuschen. Du sollst also heute dieses wunderbare Werkzeug der Warnung Gottes verstehen. Ja, du sollst es heute sehen und schätzen lernen wie nie zuvor. Darüber staunen, was es für eine Kraft hat, sodass du dein Leben darauf baust, dass du deinen Dienst, deine Lehre, deine Worte darauf baust, weil dieses Wort hat Kraft wie nichts sonst. Und wir wollen heute drei Vorzüge des Wortes Gottes sehen, damit du seine Botschaft beachtest. Also drei Vorzüge des Wortes Gottes, damit du seine Botschaft beachtest. Und zwar erstens, das Wort bewirkt. Zweitens, das Wort begreift. Und drittens, das Wort beurteilt. Und wir sehen, dass in diesen wenigen Versen im ersten Teil von Vers 12 das Wort bewirkt, dann in Vers 12b das Wort begreift und schließlich am Ende von Vers 12 und Vers 13 das Wort beurteilt. Lasst uns diese Vorzüge des Wortes anschauen, damit wir seine Botschaft ernst nehmen und wertschätzen. Unser Text beginnt, denn das Wort Gottes. Okay, das ist das Thema, das haben wir jetzt schon verstanden. Und der Autor, der weiß mittlerweile, dass wir verstehen, was das Wort Gottes ist. Denn er hat es ja gerade ausführlich verwendet. Du erinnerst dich, in Hebräer 3 hat der Psalm 95 fünf Verse einen Abschnitt zitiert und hat dann diesen Abschnitt erklärt, ausgelegt und angewendet. Er hat Bezug genommen auf das vierte Buch Mose. Er hat Bezug genommen sogar auf Josua. Er hat Bezug genommen auf 1. Mose 2, Vers 2 und auch diesen Vers zitiert. Und diese ganzen Stellen des Alten Testaments nimmt er und packt sie zusammen. Er verwebt sie miteinander und er zeigt, wie das Wort Gottes intertextuell ist. Das heißt, es webt verschiedene Stellen zusammen. So schreiben die Autoren des Wortes Theologie. Nicht jeder denkt sich eine neue Geschichte aus und fängt bei Null an, sondern sie bauen alle aufeinander auf. Es ist fortschreitende Offenbarung. Und deshalb werden diese ganzen Stellen miteinander verknüpft und gezeigt, wie sie zusammenpassen. Hinter dem, was die verschiedenen menschlichen Autoren der Schrift geschrieben haben, steht doch nur ein Autor, Gott selbst. Er ist das Mastermind. Er produziert das Meisterwerk des Wortes Gottes. Und so ist der Hebräerbrief einer, der besonders viel aus dem Alten Testament zitiert. Aber wir sehen auch die anderen Autoren der Schrift, dass sie alle so vorgehen. Sie zitieren das Wort, bauen darauf auf, greifen einzelne bestimmte Worte heraus und entwickeln Gedanken fort, nehmen Anspielungen vor, auch ohne direkt Verse zu zitieren, spielen sie doch auf Wahrheiten an, die vorher schon verkündigt wurden. So geht das Wort Gottes vor und ist ein gesammeltes Meisterwerk. Nun, der Vers 12 zeigt uns hier fünf Merkmale des Wortes Gottes. Es ist lebendig, es ist wirksam, es ist schärfer, es ist durchdringend und es ist richtend. Und diese Merkmale bauen alle aufeinander auf. Sie hängen eng miteinander zusammen. Deswegen haben wir das Ganze jetzt in drei Gliederungspunkten hier zusammengefasst. Aber die erste Eigenschaft, die angesprochen wird, ist, das Wort ist lebendig. Im Griechischen beginnt der Vers so, lebendig ist das Wort Gottes. Er betont es, das Wort lebt. Hast du gerade ein Wort Gottes auf deinem Schoß oder neben deinem Platz? Das lebt. Wusstest du das? Das Buch lebt. Wie kann es sein, dass dieses Buch lebt? Nun, in Kapitel 3, Vers 12 haben wir gesehen, dass Gott der lebendige Gott ist. Gott lebt. Und weil Gott lebt, lebt auch das, was er spricht, was von ihm ausgeht. Das Wort kommt aus seinem Mund. Nun, an welche ersten Worte Gottes erinnerst du dich, die aus seinem Mund kamen? 1. Mose 1, die Schöpfung, und Gott sprach, ganz genau. Und was geschah, als er sprach? Leben entstand, oder? Lebewesen kamen hervor, Pflanzen und Tiere und der Mensch in seinem Bild, sogar die Engel. Gott spricht und Leben entsteht. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Wenn Gott spricht, dann entsteht sogar geistliches Leben. Denn wir Menschen, das zeigt uns die Bibel, sind von Natur geistlich tot. Das bedeutet, wir stehen in Gott zu einer gebrochenen Beziehung. Wir haben keine Verbindung zu ihm. Wir wollen nicht auf sein Wort reagieren. Er kann noch so laut rufen und wir liegen da und wir sind tot und regen uns nicht. Wir reagieren nicht. Und deswegen muss Gott das Licht anknipsen. Er muss uns geistliches neues Leben geben, damit wir reagieren auf das Wort. Und davon zeugt die Bibel auch überall. 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Hier ist es wieder. Es ist das lebendige Wort. Es schafft geistliches Leben in einem toten Sünder. Was für eine Kraft. Ist nicht genau das, was wir gehört haben bei John Thorpe, der versuchte, das Wort Gottes und George Whitefield ins Lächerliche zu ziehen? Und dann las er einen Vers und wurde überführt von seiner Sünde. Ich meine, zeig mir mal ein Buch, das solche Kraft hat. Einige Menschen bekehrten sich durch eine Straßenpredigt oder wurden vielleicht angesprochen persönlich auf der Straße. Wieder andere bekehrten sich, als sie Händels Messias hörten und dort Zitate aus dem Wort Gottes. Andere bekehrten sich, als sie persönlich zu Hause bei jemandem die Bibel lasen und studierten. Aber immer war es das Wort, was verkündigt wurde und was Glauben bewirkt. Ich habe von einem Katholiken auf Sizilien gehört, der die Bibel selbst niemals gelesen hatte. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, als er lebte, da gab es Papierknappheit und man nutzte jegliches Papier, was man finden konnte, verwendete es wieder. Und so haben sie damals auch Seiten der Bibel genommen und darin Produkte eingewickelt. Und dieser Katholik kaufte einen Fisch eingewickelt in eine Seite Bibel. Und auf dieser Seite stand Römer 4, Vers 5. Und er las, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und das war die Botschaft, die er hören musste als ein Katholik, der doch das Wort Gottes nicht kannte. Und er bekehrte sich zum Herrn durch das Wort. Dann habe ich eine Geschichte gelesen von einem Muslim in Nigeria. Er nutzte Seiten der Bibel, um damit Joints zu drehen und zu rauchen. Nun, die Seiten der Bibel, so dünn, wunderbar geeignet für diesen Zweck. Aber eines Nachts, als er nicht schlafen konnte, hatte er eine solche zusammengeknüllte Seite, die er für den nächsten Joint verwenden wollte. Und darauf stand Psalm 34, Vers 9. Sein Blick fiel auf diese Seite und er las, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Und dieser Gedanke ließ ihn nicht los und er bekehrte sich. Und er ging an ein Seminary, studierte das Wort Gottes und wurde Pastor. Und erzählt diese Geschichte. Unfassbar, was das Wort bewirkt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jeder einzelne Vers in der Bibel schon mal bei der Rettung von einem Menschen mitgewirkt hat. Jeder einzelne Vers dieses Wortes gebraucht wurde von Gott, um Seelen zu erretten auf ewig. Welche Verse sind es bei dir? Woran denkst du? Wie hat Gott dein Herz geöffnet? Ist es nicht die Kraft des Wortes? Das Wort lebt und das Wort macht lebendig. Kennst du irgendein anderes Buch, was das kann? Nun, manchmal sagen Menschen, dieses Buch hat mein Leben verändert. Und wenn man sie fragt, was sie damit meinen, dann sagen sie vielleicht, ja, jetzt ist meine Karriere wesentlich erfolgreicher und ich weiß, wie ich Geld mache. Oder vielleicht bin ich ordentlicher geworden, ich weiß jetzt, wie ich Ordnung halten kann oder ich weiß, wie ich gelassener bleiben kann. Das ist wertvoll. Aber wenn man dann weiter überlegt, dieses Buch, was sie so verändert hat, wie viele andere Menschen hat es noch so verändert? Und über Generationen, hat es Generationen verändert? Verändert es in verschiedenen Kulturkreisen? Nun, die Bibel, die kann das. Die Bibel verändert seit Jahrtausenden Menschen. Die Bibel verändert Menschen in allen Ländern, auf allen Kontinenten. Die Bibel hilft uns nicht nur, erfolgreicher Karriere zu machen. Die Bibel verändert unser Herz. Das, was wir sind. Das, was wir fühlen, unsere Einstellung, unsere Anliegen und damit natürlich auch unsere Taten. Welches Buch kann das? Ist es nicht begeisternd, was wir haben? Das Wort ist lebendig, es lebt. Und daraus ergibt sich auch diese zweite Eigenschaft, dass es wirksam ist. Im Griechischen steht hier Energis, also davon haben wir das deutsche Wort Energie. Können wir uns vorstellen, die Bibel steckt voller Energie. Sie hat Kraft, sie hat Power. Und wir sehen, dass Gottes Wort Power hat, dass Gottes Wort wirkt, oder? Wir haben gesagt, Gottes Wort hat ja damals die ganze Welt, das ganze Universum ins Dasein gerufen. Und darüber hinaus haben wir im Hebräerbrief selbst gesehen, in Kapitel 1, Vers 3, dass Jesus alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt. Gott erhält durch sein Wort. Wenn wir bei Jesus sind, dann denken wir daran, wie er gewirkt hat auf der Erde, wie er Worte geredet hat. Einmal gab es einen großen Sturm, oder? Und er war auf See und die Jünger fürchteten sich. Und was sprach Jesus? Schweig, sei still. Und das Meer beruhigte sich und der Wind legte sich. Gott tut Wunder durch seine Worte. Seine Worte haben Kraft, sie wirken. Sie haben Energie. Jesaja 55, Vers 11, ist euch auch vertraut, da steht, genau so soll auch mein Wort sein, spricht der Herr, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Was immer Gott will, geschieht. Was immer Gott will, geschieht durch sein Wort. Es wirkt 100% effektiv. Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Wow. Schau mal deine Bibel an. Wo ist deine Bibel? Wenn ihr jetzt ein Handy habt, dann seid ihr klar im Nachteil. Ihr braucht eine Bibel, ihr braucht ein Buch. Ihr müsst verstehen, dass es ein Buch ist, dass ihr darin blättern könnt, dass alles darin steht, dass ihr euch zurechtfindet, dass ihr markiert, dass ihr seht, dass ihr wahrnehmt, dass ihr wisst, diese Worte bleiben beständig, auch wenn das Internet sich verändert. Ja, das wird uns deutlich durch dieses Buch. Und das Buch, das ist kein Haufen Papier. Du hast keinen Haufen Papier mit der Bibel auf deinem Schoß. Du hast einen Haufen Dynamit auf deinem Schoß. Gestern meine Frau eine Powerbank weggebracht, die kurz vorm Explodieren war. Ja, da gab es Angst, ne? Aber wir haben ständig so eine Powerbank, die kurz vorm Explodieren ist. Das ist Dynamit. Das hat Kraft. Das ist wie ein Schlüsselbund vom Chef, der Zugang verleiht zu allen Räumen. Das ist das Wort. Was für eine Kraft hat das Wort? Die Bibel weckt Glauben, Römer 10, Vers 17. Die Bibel erleuchtet, Psalm 119, Vers 130. Die Bibel leitet, haben wir gesungen, Psalm 119, Vers 105. Die Bibel ernährt, 1. Timotheus 4, Vers 6. Die Bibel heiligt, Johannes 17, Vers 17. Die Bibel belehrt, überführt, weist zurecht, erzieht, 2. Timotheus 3, Vers 16. Sie rüstet den Menschen völlig aus zu jedem guten Werk, Vers 17. Die Bibel hat Kraft. Sie ist Gottes Hauptwerkzeug heiligender Gnade. Die Bibel hat Power. Ich glaube sogar, ich kann einen Beweis dafür erbringen, ziemlich schnell. Vorausgesetzt, du hast schon mal gestritten. Hast du schon mal erlebt, dass du gestritten hast, dich in einem ungelösten Konflikt befindest und dann deine Bibel aufgeschlagen hast? Wow, dieses Wort hat Kraft, oder? Das überführt. Das zeigt mir auf, wer ich bin. Das bremst mich in meiner Verteidigung, in meiner Selbstgerechtigkeit, in meiner Anklage gegen den anderen. Das wendet den Blick auf mich und zeigt mir, wer ich bin und dass ich Buße tun muss. Dieses Wort hat Kraft. Es bewirkt Rettung, es bewirkt Trost, es bewirkt Wachstum, es bewirkt geistliche Reife, es gibt Hilfe. Und für dich kann es nur eine Anwendung darauf geben. Lass es seine Kraft entfalten. Gebrauche dieses Wort. Lies es. Denk darüber nach. Studier es. Lerne es auswendig. Wenn du Kraft in deinem Leben möchtest, lehre es anderen. Oh ja, das ist der Grund, warum ihr regelmäßig 50 Minuten Auslegungspredigt hört, weil wir glauben, dass Gottes Wort die Kraft hat. Das ist, was wir brauchen. Das ist die Ernährung, die wir brauchen. Das ist, was uns Leben gibt. Ein Tor ist, wer weiß, was die Bibel kann und sie dann ignoriert. Das wäre furchtbar dumm. Drei Vorzüge des Wortes Gottes schauen wir uns heute an. Und der erste war, das Wort bewirkt. Es bewirkt. Aber es bewirkt nicht nur, sondern es geht noch tiefer. Zweitens, das Wort begreift. Es begreift uns in maximaler Tiefe. Vers 12b, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Du weißt, was ein Schwert ist. Damals war es eine noch verbreitetere Waffe, heute haben wir andere Waffen, aber es war die zentrale Waffe, die Soldaten verwendet haben. Und ein Schwert, schön und gut, aber ein zweischneidiges Schwert, das wirkt. Egal wie du es schwingst, egal wie du es bewegst, egal wie du stichst, wie du schneidest, es wirkt in jede Richtung, dieses zweischneidige Schwert. In einigen Actionfilmen gibt es ein besonders mächtiges Schwert, oder? Wenn man das hat, dann ist man der Held. Aber an welches Schwert auch immer du denkst, die Bibel ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Die Bibel ist die mächtigste Waffe. Warum ist das so? Nun, ein scharfes Schwert, das kann verletzen, töten, übel zurichten. Aber hast du schon mal von einem Schwert gehört, was die Seele durchdringt? Was den Geist aufschneidet? Nun, ein Arzt, der verwendet vielleicht ein besonders feines, scharfes Skalpell. Und er kann Operationen im Inneren des Menschen vornehmen. In unseren Organen und das ist schon mächtig. Aber hast du schon mal von einem Arzt gehört, der an der Seele, am Geist operiert? Jetzt wollen wir hier mal aufpassen und hinschauen, weil manche missverstehen diesen Vers 12 dahingehend, dass sie sagen, er lehre eine Trichotomie, eine Dreiteilung des Menschen. Der Mensch sei Seele, Geist und Leib. Drei Teile. Aber das ist völlig falsch, das ist nicht, was dieser Vers lehrt. Und du kannst das gut nachvollziehen. Nun, zum einen müssen wir im Hinterkopf haben, dass die Bibel sehr deutlich zeigt, der Mensch besteht aus einem materiellen Teil und aus einem immateriellen Teil. Einem Körper und einer geistlichen Komponente. Das ist, was die Bibel sonst lehrt, wobei sie uns zeigt, wir sind eine komplexe Einheit. Wir sollten gar nicht so separat denken, sondern den Mensch als eine komplexe Einheit verstehen. Aber wenn überhaupt zwei Komponenten, Materie und Immateriell. Aber wenn wir hier diesen Vers anschauen, dann schau mal, wie viele Teile du hier findest. Wenn du richtig zählst, dann findest du sicherlich nicht drei. Du findest vielleicht vier oder sogar sechs. Lass uns mal zählen. Seele, Geist, Mark, Bein, da sind wir schon bei vier, wobei Mark und Bein könnten wir besser übersetzen als Gelenke und Mark oder Knochenmark. Aber das sind vier und dann kommen noch die Gedanken und die Gesinnungen. Also wenn ich schon streng bin, dann würde ich sagen, dass hier vier oder sechs Teile gelehrt werden. Aber wir werden sehen, es geht hier gar nicht um Anatomie. Es geht hier nicht darum zu erklären, wie viele Teile der Mensch hat. Lass uns erstmal die Begriffe anschauen. Seele spricht allgemein von der menschlichen Natur, wird auch dafür verwendet, den ganzen Menschen zu beschreiben. Und wenn überhaupt, spricht es dann von seinem ganzen immateriellen Aspekt. Der Geist des Menschen wird häufig verwendet als Beschreibung für unsere Fähigkeit, in Beziehung zu Gott zu treten. Aber auch der Geist wird oft einfach verwendet, um das Lebendigsein des Menschen zu beschreiben. Und so wird Seele und Geist häufig austauschbar verwendet. Es beschreibt dieselbe immaterielle Komponente des Menschen. Und dann finden wir eben noch Knochen oder Knochenmark und Gelenke, die beweglichen Verbindungsstellen zwischen den Knochen, also der materielle Teil des Menschen. Aber egal, was es ist, das wir hier finden, der Text sagt, das Wort Gottes durchdringt, es dringt durch, um zu scheiden. Aber dann schau mal, was da steht. Steht da, es scheidet die Seele von dem Geist? Nein, es scheidet die Seele und den Geist und das Knochenmark und die Gelenke. Das heißt, es scheidet, es dringt durch in diese Elemente an sich. Es scheidet sie nicht voneinander. Es sagt einfach aus, das Wort dringt durch in Dinge, die du nicht sehen kannst, die du gar nicht fassen und beschreiben kannst. Das Wort Gottes kommt sogar dahin, weil es kein gewöhnliches Schwert ist, was nur den Körper verletzen kann. Verstehst du das? Und dann, wie gesagt, kommen hier auch noch die Gedanken und die Gesinnungen. Die Gedanken, das ist klar, was wir denken, und die Gesinnungen sind noch etwas tiefer, nämlich was unsere Absichten sind, unsere Einstellungen, unsere Haltung, unsere Motive, die dahinter stehen, was wir dann letztlich denken. Aber was es auch ist, die Bibel legt alles offen. Wie gesagt, es geht hier nicht um Anatomie, um den Menschen zu erklären und zu beschreiben aus ärztlicher Perspektive, sondern vielmehr darum zu zeigen, egal was es ist, die Bibel dringt in uns. Sie legt alles offen, in maximaler Tiefe und Kraft. Wenn das so ist, dann denke ich, müssen wir hier über eine wichtige Implikation sprechen. Und die betrifft die Psychologie. Weil die Psychologie auch beansprucht, dass sie in den Menschen vordringen kann und Lösungen geben kann. Und noch schlimmer ist, dass die Gemeinde in den letzten Jahrzehnten, die christliche Gemeinde als Gesamtes gesprochen, dem immer mehr nachgegeben hat, auf den Leim gegangen ist, Psychologie eingeladen hat und immer mehr Vertrauen darauf gesetzt hat. Was das bedeutet ist, dass genau wie die Psychologie es sagt, Christen manchmal meinen, wir müssten die Autorität der Bibel herabsetzen. Wir könnten sie nicht als völlig maßgeblich in jeder Hinsicht sehen. Wir definieren um, Sünde wird zu Krankheit. Und wir sagen, der Mensch bräuchte Therapie, aber eigentlich braucht er Buße. Das ist die Konsequenz, wenn wir auf die Lüge der Psychologie hineinfallen und die Bibel beiseite stellen. Ist das richtig? Ist das nötig, dass wir das tun? Nun, Psychologie im Allgemeinen ist weit davon entfernt, Wissenschaft zu sein. Was meine ich damit? Es ist sehr schwierig, diese Dinge nachzuprüfen, die behauptet werden. Und die Geschichte zeigt, dass immer wieder Theorien über den Haufen geworfen werden und neue Theorien eingesetzt werden. Weil es so schwierig ist, den Menschen zu ergründen, zu erfassen. Andererseits möchte ich sagen, Psychologie kann durchaus einiges leisten. Psychologen können beobachten, sie können analysieren, sie können durchaus einige richtige Schlussfolgerungen fassen und Hilfestellungen geben, um das Verhalten zu ändern. Das ist möglich. Nur stellen wir die Frage, was ist der Fokus der Psychologie? Worauf möchten Sie hinaus? Nun, es geht darum, die Bedürfnisse, die Nöte des Menschen zu stillen, oder? Probleme zu lösen. Und der Fokus dabei ist völlig menschzentriert. Menschzentriert. Es kann durchaus richtig beobachtet werden, aber der Fokus ist der Mensch. Sein Wohlbefinden und niemals Gottes Ehre, weil Gott und sein Wort werden beiseite gestellt. Das bedeutet vielleicht, kann ein Psychologe einen Menschen richtig verstehen und ihm hilfreiche Tipps geben. Aber wenn das gelingt und er erfolgreich ist, dann wird dieser Mensch am Ende vielleicht ein glücklicherer Mensch sein, aber nur ein glücklicherer Götzendiener. Ein glücklicherer Egoist, der jetzt noch fröhlicher sich selbst lieben kann. Weil das ist ja, wofür er lebt. Probleme wurden vielleicht beiseite geschafft und nun kann er viel mehr seinen Lüsten nachgehen. Aber er fürchtet nicht Gott. Und das ist genau das Kernproblem. Wenn wir die Bibel verwerfen, wenn wir die Autorität Gottes verwerfen, können wir den Menschen nicht in ihrem grundlegendsten Problem helfen. Und das ist ihre Beziehung zu Gott. Dass wir Menschen gegen unseren Schöpfer rebelliert haben, dass wir gesündigt haben, das trennt uns von ihm. Und das verurteilt uns auf ewig. Und das ist die Ursache aller Kämpfe und Nöte und Probleme, die wir haben im Leben. Wenn wir nun die Bibel beiseite schieben, berauben wir uns der einzigen Quelle, die uns Lösung geben kann. Wirkliche, tiefgreifende Lösung. Hebräer 3 und 4 hat uns genau das gezeigt. Wir haben gelesen, 3 Vers 12, dass wir dass Menschen ein böses, ungläubiges Herz haben. Und dass, wenn das so ist, Kapitel 4, dass sie Gottes Rettungsruhe verpassen. Das ist das fundamentale Problem des Menschen. Und dieses fundamentale Problem ignoriert die Psychologie. Das ist fatal. Nun, brauchen wir wechselnde Theorien der Menschen? Brauchen wir das überhaupt? Ich möchte eins klarstellen. Es ist gut, dass Menschen forschen. Gott hat den Menschen Verstand und Gaben gegeben. Und Menschen können Dinge erforschen und ergründen, Wahrheiten herausfinden. Und wir alle sind darauf angewiesen. Es gibt sehr wertvolles Wissen über Medizin, über Architektur, über Chemie, über Elektrotechnik, was erforscht wurde und wird. Und wir alle sind dankbar dafür. Es gibt Wissen außerhalb der Bibel. Okay? Aber wenn es um die Seele geht, um unser Innerstes, um unsere Gedanken und unser Herz, da ist die Bibel der menschlichen Weisheit meilenweit überlegen. Weil es Gottes inspiriertes Wort ist, weil es Gottes eigene Gedanken sind, der dich gemacht hat, Mensch. Deswegen ist die Bibel meilenweit überlegen in dieser Hinsicht. Und die Bibel analysiert den ganzen Menschen im Detail und das fehlerlos. Du kannst dich darauf verlassen. Letztes Jahr haben wir uns das Buch Prediger angeschaut. Oh, ein Buch, was uns lehrt zu leben, haben wir gesagt. Das ist das Anliegen dieses Buches. Es lehrt dich, wie du leben sollst. Und dieses Buch wurde geschrieben vor 3000 Jahren. Und es lehrt uns heute, haben wir gesehen, 2024 zu leben. Wo gibt es denn sowas? Es muss nicht überholt werden. Die Theorien müssen nicht überholt werden und abgedatet werden und beiseite gesetzt werden und aktualisiert werden. Nein. Es lehrt immer noch die Wahrheit. Es versteht immer noch den Menschen. Wir lesen und sagen, wow, das spricht von heute, das spricht von unserer Gesellschaft, das spricht von unseren Nöten. Und so verhält es sich im ganzen Wort Gottes. Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und dass er recht hat, dass das wahr ist, das beweist sich seit 2000 Jahren. Was sollten wir daraus schlussfolgern? Nun, wir sollten feststellen, dass alle anderen Lehrbücher, zu welchem Thema auch immer, geprüft werden müssen anhand der Schrift. Weil die Bibel irrtumslos ist. Und weil die Bibel, 2. Petrus 1, Vers 3 sagt, die Bibel sagt uns alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Und deshalb müssen wir alles anhand der Maßstäbe und der Lehre der Schrift prüfen. Und zweitens muss die Bibel im Zentrum stehen all unserer Lehre, all unserer praktischen Hilfe, all unserer Seelsorge. Die Bibel muss als erstes befragt werden. Die Bibel muss als gründlichstes befragt werden. Die Bibel muss die verlässliche Basis sein. Oh ja, wir können anderen Quellen zuhören, aber wir müssen alles durch die Bibel filtern und wir brauchen gar nicht meinen, wir müssten erstmal zu komplexen Lebensproblemen irgendwo anders suchen. Als erstes mach deine Hausaufgaben und schau, was die Bibel dazu sagt. Und so häufig haben Menschen feststellen müssen, dass Psalmen, geschrieben vor 3000 Jahren, so relevant auf meine Herzenskämpfe, auf meine Nöte, auf die Leiden, die ich erlebe in dieser Welt, Antworten geben. Alles, was zum Leben und zum Wandeln in Gottes Furcht dient, hat uns Gott gegeben mit der Bibel. Narren sind wir, wenn wir sie vernachlässigen. Drei Vorzüge des Wortes Gottes. Erstens, es bewirkt. Zweitens, haben wir gesehen, es begreift. Und drittens, es beurteilt. Und da steht am Ende von Vers 12, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hier steht griechisch Kritikos. Könnt ihr auch verstehen. Der deutsche Kritiker, der Richter. Ja, nachdem die Bibel also unser Innerstes, unser Herz offengelegt hat, beurteilt sie nun das, was sie dort vorfindet. Das ist logisch nachvollziehbar. Und konkret ist es natürlich Gott selbst, der uns beurteilt. Schau mal Vers 13 an. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wir können die Bibel, dieses Wort, dieses Buch also als Erweiterung Gottes, als Verlängerung seines, als verlängerten Arm verstehen. Es ist mit Gott gleichzusetzen. Gott identifiziert sich mit seinem Wort. In Vers 11, kurz vor uns im Abschnitt, haben wir gesehen, dass Menschen durch Ungehorsam zu Fall kommen, weil sie Gott nicht hören, gehorchen, weil Gott nämlich redet. Und jetzt spricht er über das Wort. Das Wort ist der Maßstab, anhand dessen Gott beurteilt. Und du kannst wissen, so wie du auf die Bibel reagierst, reagierst du auf Gott. Wenn du Gottes Wort ignorierst, verachtest, du zeigst damit, dass du Gott ignorierst und verachtest. Weil es ist, Gott identifiziert sich mit seinem Wort. Und er macht hier diesen Punkt so deutlich. Er sagt, er durchdringt uns mit seinem Wort. Er legt damit alles offen. Hier steht, nichts ist verborgen, doppelte Verneinung. Alles ist offengelegt. Griechisch gymnos, enthüllt, nackt, entblößt. Wir sind völlig entblößt vor Gott. Unser Herz, unser Innerstes, unsere Gedanken, unsere Gesinnung, unsere Motive, alles liegt offen vor Gott. Und dann das Wort aufgedeckt. Das betont das Ausgeliefertsein eines Menschen, zum Beispiel für den Ringkampf verwendet, wenn ein Ringer den anderen, den Gegner, an seiner Kehle packte und er ihm wirklich ausgeliefert war. Oder wenn ein Opfertier seinen Kopf nach hinten gezogen wurde und die Kehle offen lag. Und das ist der Gedanke. Ausgeliefert, aufgedeckt. Wir können nichts verstecken vor Gott. Das bedeutet, wenn Gottes Wort dich betrachtet, dann ist alles offenbar und du kannst nichts verstecken vor ihm. Er weiß, was du denkst. Er weiß, warum du tust, was du tust. Und er sagt, du musst ihm darüber Rechenschaft geben. So steht es hier am Ende des Verses. Dann wird jeder Schein, jede Heuchelei ans Licht kommen. Dann werden unsere frommen Werke, unsere Halbherzigkeit vor Gott offenbar sein. Kapitel 3, Vers 12 nochmal. Wer dem lebendigen Gott nicht wirklich glaubt, ein ungläubiges Herz hat. Kapitel 4, Vers 6. Wer ungehorsam ist, ungehorsam auf Gottes Botschaft reagiert, den, Kapitel 4, Vers 12, wird das Wort Gottes richten. Und deshalb folgt dieser Abschnitt hier notwendigerweise auf diesen ganzen Gedanken, diese letzten Verse hier, die schließen den Warnungsabschnitt ab. Sie zeigen, wie Gott sein Wort gebraucht, um unser Innerstes aufzudecken. Und so bitte ich dich von Herzen, lass dich warnen, dass Gott uns kennt, dass Gott weiß, wer du bist und was du denkst, warum du tust, was du tust. Und frag dich, werde ich vor Gottes Gericht bestehen können? Wenn Gott mich sieht, völlig entblößt, offenbar, wenn er alles beurteilt, kann ich bestehen vor Gottes Gericht? Und ich sage dir, keiner von uns kann. Wenn wir vor ihm stehen, wie wir sind, er wird jedes hässliche Wort, jeden bösen Gedanken, jeden unzüchtigen Blick, er wird alles sehen. Wir können nicht bestehen vor Gottes Gericht. Nein, keiner von uns ist gut genug. Wir schaffen das nicht durch religiöse Werke. Und du weißt, du kannst nur vor Gott bestehen, wenn er dich in Jesus Christus sieht. Wenn du sagst, ja, ich brauche einen Herrn, ich brauche meinen Erlöser. Er hat bezahlt für meine Schuld. Und dann sieht Gott in dir nicht den Sünder, der du eigentlich bist, sondern dann sieht Gott in dir ein reingewaschenes Kind Gottes, einen begnadigten Sünder, einem, dem alle Schuld vergeben ist. Glaubst du das? Ist das deine Zuversicht? Nur dann kannst du in Gottes Rettungsruhe eingehen, von der hier Hebräer 4 spricht. Das Wort Gottes bewirkt, es hat lebendige Kraft. Das Wort Gottes begreift unser Innerstes präzise und das Wort Gottes beurteilt uns nach Gottes Maßstab. Schau deine Bibel an. Hast du deine Bibel bei dir? Du verbindest einiges mit deiner Bibel, oder? Viele von uns haben ihre Bibel schon lange und überall dabei gehabt, viel mit ihr erlebt, viel dadurch gelernt, vielleicht fleißig angestrichen. Wenn ich auf mein Regal schaue, dann sehe ich dort ein paar Bibeln. Und sie erzählen alle ein Stück meiner Lebensgeschichte. Eine Bibel fehlt dort. Die habe ich sehr lieb gewonnen in der Seminary-Zeit in Amerika und viel angestrichen und ja, eines Tages verloren. Da ist ein Stück aus meinem Leben, was fehlt. So kostbar ist das Wort Gottes, was wir bei uns tragen und was uns begleitet, was uns lehrt, oder? Und wir wissen, dass Milliarden von Menschen sich danach gesehnt hätten, nur eine Bibel zu haben. Aber sie haben keinen Zugang bekommen. Sie wurde vor dem Volk ferngehalten. Oder sie wurde gar nicht in ihre Sprache übersetzt. Oder sie müssen Tod und Gefängnis fürchten, wenn sie nur eine Bibel besitzen. Und heute noch ist das so, du weißt es. Und du hast eine Bibel bei dir. Du hast ein Privileg. Du hast so ein Privileg. Und die Frage ist, was machst du damit? Was machst du mit diesem wunderbaren Werkzeug? Vertraust du darauf? Verwendest du es? Ich möchte dir noch kurz vier Bereiche nennen, wo du es verwenden solltest. Erstens, in der Evangelisation. Verwende es in der Evangelisation. Es gibt so viele Taktiken und Tipps, wie man das Wort verkündet und Menschen erreicht. Aber denk immer daran, die Kraft ist im Wort. Die Kraft ist nicht in unseren Methoden. Die Kraft ist nicht in unserer Klugheit, in unserer Weisheit. Dass die Kraft liegt in diesem Wort allein. Selbst in der Kneipe kann es einen Gotteslästerer überführen. Selbst als Jointpapier kann es jemanden überführen. Die Kraft ist in dem Wort. Und deshalb musst du es aussprechen. Das ist für uns auch eine Ermahnung. Manchmal warten wir ewig auf die richtige Gelegenheit. Manchmal warten wir zu lange darauf, dass jemand irgendwann offen dafür ist und es uns zeigt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das Wort verkündigen. Das Wort hat Kraft, auch wenn jemand von sich aus noch nicht offen ist, sondern das Wort lästern will, es gar nicht hören will. Vertraue darauf und verwende es, sprich es aus. Und wenn jemand dich nach der Begründung deiner Meinung fragt, nach deinen Überzeugungen, druck's nicht rum und erklär mit Menschenverstand, sag, die Bibel sagt es so und ich verlasse mich darauf, weil die Bibel hat Kraft und sie überführt Menschen. Verwende das Wort in der Evangelisation, verwende es zweitens in Predigt, in Lehre, in Seelsorge. Oh ja, vertrau nicht auf Charisma, vertrau nicht auf deine Ausbildung, vertrau nicht auf Rhetorik, auf Witze, auf Gliederung, auf Alliteration. Lass uns nicht darauf vertrauen. Die Kraft liegt im Wort. Nun, es gibt ein paar Hilfsmittel, die vielleicht unterstützen können bei der Verkündigung des Wortes, aber wir sollten bedenken, das sind alles nur so blaue, gelbe, orangene, grüne, lilane Plastikmesser, die du zum Picknick mitnimmst, im Vergleich zu einem blitzenden, zweischneidigen, geschärften Schwert, was alles durchschneidet. Überleg dir, was du verwenden möchtest, um Gottes Kraft zu entfalten. Und das Wort müssen wir deshalb gründlich studieren. Oh ja, wir sollten es nicht vorschnell reden. Wir sollten es wirklich verstanden haben, bevor wir es weitergeben. Ergriffen davon sein. Und dann es mit Überzeugung verkündigen. Es seine Kraft entfalten lassen. Und darauf allein unser Vertrauen setzen. Und dann sehen wir, wie Gott wirkt. Das Wort wird wirken. Jesaja 55, Vers 11. egal wozu Gott es aussendet, er wird es tun damit. Drittens, verwende das Wort im Bau der Gemeinde. Worauf achten Leute heute, wenn sie Gemeinde suchen, die richtige Gemeinde suchen? Vielleicht auf das passende Kinderprogramm, auf die Beleuchtung, die Snacks, den Musikstil. Sagt mir das alles zu? Kann ich mich hier wohlfühlen? Frag als erstes danach, wird das Wort verkündet? Kann ich hier einen kraftvollen Dienst des Wortes erleben? Weil das ist, womit die Gemeinde steht und fällt. Jede Gemeinde, die sich abwendet vom Wort, von der kraftvollen Verkündigung, die wird daran irgendwann zerbrechen. Vielleicht bleiben die Zahlen erhalten, aber das geistliche Leben wird fehlen. Ohne den Dienst, den kraftvollen Dienst des Wortes. Heute sollen Predigten voll sein von Witzen, von coolen Storys, von Bildern, Filmchen, am besten mit einer Präsentation. Oder die Predigt soll ganz ersetzt werden. Durch Anspiele, durch Zeugnisse, durch einfach nur Musik und Gemeinschaft. Alles schön und gut, aber Paulus hätte das nicht gesagt. Er sagt, predige das Wort zu gelegener und ungelegener Zeit. Ob sie es hören wollen oder nicht. Ob sie sagen, nein, mir kitzelt was anderes in den Ohren, das hätte ich gerne. Nein, verkündige du das Wort und vertraue darauf, dass Gott dadurch seine Gemeinde baut. Das Wort wird uns als Gemeinde verändern. Wenn wir auf das Wort hören, es wird unsere Herzen, unser Leben, unsere Gefühle, unser Wollen verändern, unsere Beziehungen untereinander, weil das Wort kann nicht ohne Wirkung bleiben. Wir sollten es verwenden in der Evangelisation, in der Predigt, Lehre, Seelsorge, im Bau der Gemeinde und ganz sicher auch viertens in deiner persönlichen Heiligung. Ja, da fängt es alles an. Die Bibel dringt durch. Sie deckt dein tiefstes Herz auf und sie warnt dich eindringlich, wie wir heute auch gesehen haben. Sie zeigt deine tiefsten Probleme, aber sie bleibt nicht dabei stehen, sondern sie zeigt dir auch die Lösung. Wie wunderbar. So häufig suchen wir nach Hilfe, nach Lösung, nach Trost, aber das Wort gibt Antwort, wenn du ihm nur zuhörst, wenn du es nur sprechen lässt. Deshalb in allen deinen Nöten, bitte komm zur Bibel. Hör darauf und komm erwartungsvoll. Komm so, dass du sagst, ich brauche die Hilfe des Wortes. Ich brauche die Wegweisung, den Trost, die Leitung. Und dann wirst du sie erleben, weil das Wort lebt. Merkst du, wie es rüttelt auf deinem Schoß? Es ist lebendig und es wirkt. Es wird nicht ohne Wirkung bleiben. Und wenn du darauf vertraust, dann wirst du das erleben. Wenn du vertraust auf die Wirkungskraft, auf die wunderbare Wirkungskraft des Wortes, dann wirst du staunen über das Werk des Herrn dadurch. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, und wir wollen einfach nur dir von Herzen Danke sagen für ein unfassbares, kraftvolles Werkzeug, was du gebrauchst, um in unseren Herzen zu wirken, in unserem Leben, um uns Antworten zu geben und uns Hoffnung und Trost und Hilfe zu geben zur rechten Zeit. Oh, lass uns nicht so töricht sein und woanders suchen. Lass uns nicht so solche Narren sein, die das Wort kennen und es doch ignorieren. Möge es reichlich in uns wohnen. Reichlich in uns persönlich und in uns als Gemeinde. Mögen wir auch darauf vertrauen, es anderen Menschen weitergeben, darauf vertrauen, dein Wort hat die Kraft, um Herzen zu überführen und zu dir zu ziehen. Halleluja. Amen.